Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Ministerpräsident, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Bundeskanzler, Bundeskanzlerin zumindest, sehr geehrter Bundespräsident AD, jetzt habe ich Sie, glaube ich, alle beisammen, sehr geehrter Herr Schorlemmer. Ich freue mich, heute hier zu sein und als vorletzter Redner in einer Reihe, in der schon viel Kluges gesagt wurde, abgesehen davon, dass Helene Fischer nun wirklich nicht die deutsche Musik rettet. Das müssen wir nachher ausführlich diskutieren. Hoffe ich, dass ich zumindest noch einen Beitrag zur Perspektiverweiterung liefern kann. Ich möchte damit beginnen, dass ich auf etwas, was mich sehr amüsiert hat, aufmerksam machen möchte. Wir sind hier in Wittenberg im 500. Reformationsjahr und es reden drei Katholiken und nur ein Protestant. Das ist ehrlich gesagt genau mein Humor. Und ich glaube aber, dass in diesem Humor auch etwas Echtes liegt. Denn ich muss als Katholik vielleicht zuvorderst mal beantworten, was wir denn eigentlich zu feiern haben. Aus katholischer Sicht ehrlich gesagt nicht die theologische Wende. Aus katholischer Sicht auch nicht die Begründung des Protestantismus. Aus katholischer Sicht gibt es, nun ja, vielleicht nicht viel mehr zu feiern als aus atheistischer Sicht. Und vielleicht ist es genau deswegen so klug, so viele Katholiken heute hier reden zu lassen, weil wir in einem Bundesland, in dem der überwiegende Anteil der Menschen konfessionslos ist, die Frage beantworten müssen, warum eigentlich Reformation? Und das ganz ohne protestantische Euphorie, wenn es sowas überhaupt geben kann. Für mich ist das Entscheidende an der Reformation in Deutschland tatsächlich nicht die theologische Wende. Das bitte ich alle Protestanten hier im Raum mir zu verzeihen. Und dennoch, keine Sorge, auch für mich ist diese Reformation existenziell wichtig. Dieses Reformationsgeschehen und dieses Reformationsgedenken hier in Wittenberg, das ist für mich so entscheidend, weil sich vor 500 Jahren hier an diesem Ort etwas verdichtet. Es verdichtet sich in einem Moment und wenn man nicht genau hinsieht und nur an die Oberfläche schaut, dann hat man ja sogar das Gefühl, es verdichtet sich in nur einem einzigen Menschen, Martin Luther. Es verdichtet sich zum einen die Schaffung der Grundlage einer gemeinsamen deutschen Sprache durch die Übersetzung der Bibel und die Schaffung der Freiheit von Angst durch das Zerbrechen der einen großen katholischen Kirche. Wir alle sprechen lutherisch in Redewendungen, in Zitaten und nicht zuletzt in unserem ganz alltäglichen Vokabular. Und damit gelingt Luther etwas unbeabsichtigt, was davor undenkbar war. Die auf deutschem Gebiet Lebenden können sich nach einiger Zeit tatsächlich miteinander verständigen, jetzt mal von den Niederbayern abgesehen, bei denen das bis heute nicht klappt. Und die bekommen mit einer gemeinsamen Sprache ein einigendes Band, das sie einige Jahrhunderte später tatsächlich zu einem gemeinsamen Empfinden als Deutsche führt. Dieses gemeinsame Empfinden ist die Voraussetzung für Solidarität. Dieses Gemeinschaft zu empfinden, sich einander zugehörig zu fühlen, das macht überhaupt erst die Revolution von 1848 möglich. Es bringt am Ende die Arbeiterbewegung hervor und bedingt damit auf der langen Strecke auch unseren gesamten Sozialstaat, so wie wir ihn heute kennen. Es führt aber auch zu einem überhitzten Nationalismus, zur Abgrenzung, am Ende zu Krieg, hat aber bis heute immer noch Bestand, wenn wir sagen, wir sind die Deutschen. Das Zweite, was sich im Moment der Reformation begründet, ist das Aufbrechen dieser übermächtigen Wahrheitsinstanz des Katholizismus. Die alleinige Wahrheit zerbricht in zwei Teile und es passiert nichts. Es kommen keine Blitze vom Himmel, es gehen keine Tore zur Hölle auf, es passiert schlicht nichts. Es ist plötzlich bewiesen, dass es mehrere widerstreitende Positionen geben kann und darf. Die Voraussetzung von Aufklärung moderner Philosophie und Wissenschaft. Die Voraussetzung unseres demokratischen Gesellschaftsentwurfs von heute, auch wenn Luther sich wahrlich sowas niemals vorstellen konnte. Ein Widerstreit der Perspektiven anstelle gesetzter Wahrheit und damit schlussendlich Freiheit. Genug zu feiern, also für jeden, der kein Protestant ist, selbst für Katholiken, Atheisten und alle anderen Staatsbürger und Demokraten jedweden Bekenntnisses. Aber Sie, Herr Ministerpräsident, waren ja so frei, uns nicht zu einem Reformationsgedenken einzuladen. Sondern Sie stellen die Frage, 500 Jahre Thesenanschlag, stehen wir vor einer erneuten Reformation? Ich könnte die Frage, ehrlich gesagt, mit einer binnenkirchlichen Perspektive beantworten. Denn sowohl in der katholischen als auch in der evangelischen Kirche gibt es genug zu tun. Bindungen zum Volk brechen ab, es kommt zunehmend zu einer Entfremdung, ein neuer, radikaler Aufbruch in Sprache und Theologie, wer längst vonnöten bleibt, aber aus. Aber hier in Sachsen-Anhalt mit über 80% Konfessionslosen scheint mir das ehrlich gesagt ein absolutes Spartenthema zu sein. Also greife ich Ihre Frage auf, Herr Ministerpräsident, und frage weiter, braucht unsere Gesellschaft eine neue Reformation, komme sie nun aus der Kirche oder sonst woher? Voraussetzung wäre für mich, dass die nicht-theologischen Effekte der Reformation systemisch negativ angegriffen sind und sich das verdichtet. Eine Entsolidarisierung in unserer Gesellschaft müsste stattfinden. Ein Zusammenbruch des Gemeinschaftsgedankens, ein Verlust unserer Sprache, ein Aufgeben des Prinzips widerstreitender Positionen zugunsten einer allein selig machenden, staatlich verordneten Glaubensgewissheit. Und schon stelle ich fest, Ihre Frage, stehen wir vor der nächsten Reformation, ist mehr als berechtigt. Es gibt Menschen, die unser Deutschland heute so empfinden, als bräche gerade das gemeinschaftliche, das demokratische Deutschland auseinander. Menschen, die sich selbst die Legitimität zusprechen, eine neue Umwälzung der Gesellschaft zu betreiben. Das sind Leute, die Medien und Politik Verrat vorwerfen. Es sind Leute, die gegen die bestehende Ordnung demonstrieren. Es sind Menschen, die Schutzbedürftigen zurufen, weg mit dem Pack. Und der Vizekanzler schreit zurück, ihr seid das Pack. Was für eine Eskalation. Am Anfang, vor wenigen Jahren, da war doch gefühlt alles noch in Ordnung. Ein paar Leute demonstrierten. Ein paar glaubten an Chemtrails am Himmel. Ein paar Spinner nannten sich Reichsbürger. Ein paar witterten ein politisch-mediales Meinungskartell aus Gutmenschentum, das staatlich verordnet alleinselig machen sollte. Es waren die üblichen Verdächtigen, die da krakeelten, die gleichen, die es immer gab und immer geben wird. Aber binnen kürzester Zeit haben wir alle erlebt, wie übermächtig diese Theorien und Ideen rund um uns herum werden konnten. In Ihrem Landtag, Herr Ministerpräsident, sitzen heute nicht wenige Abgeordnete, die genau diese Thesen teilen. Mich erinnert das an die Reformation. Meine Damen und Herren, missverstehen Sie mich bitte nicht als Gegner der Reformation und des Protestantismus, wenn ich jetzt einen recht forschen Vergleich zur aufgeheizten politischen Stimmung in Sachsen-Anhalt vortrage. Auch vor 500 Jahren brach scheinbar über Nacht eine bis dato unerschütterliche Ordnung auseinander. Und auch damals begann es scheinbar mit ein paar Spinnern. Mit einem Mönch mit ihren Thesen, mit einer kleinen Demonstration in Wittenberg am Arsch der Welt. Entschuldigung, Herr Oberbürgermeister, ich erspare Ihnen auch alle Details meiner vielstündigen Anreise. Hier in Wittenberg wäre diese Reformation auch wieder zu Ende gegangen, wenn nicht gleichzeitig eine neue mediale Realität existiert hätte. Mit der Druckerpresse konnte protestantischer Populismus, nichts anderes war das nämlich aus der Perspektive von damals, schlicht eine Beschimpfung der bestehenden Ordnung auf, aus katholischer Sicht, unterstem Niveau, massenhaft verbreitet werden. Denn immer definiert zuerst der Status quo, was wahr ist, und alles, was aggressiv davon abweicht, gilt als populistisch. Doch heute wie damals entfaltet dieser Populismus unter bestimmten Bedingungen gewaltige Kräfte. Wie stark die Mechanismen des Populismus auch heute noch wirken, bekommen wir gerade in den USA und auch in Europa eindrucksvoll bewiesen. Damals wuchs die Bewegung. Sie wuchs heran aus Menschen, die nicht voller Ehrfurcht auf die Kathedralen der Christenheit blickten, sondern anprangerten, dass sie deren Bau mit zu hohen Abgaben und zu hohen Ablässen bezahlten. Es waren diejenigen, die verblechen mussten, die sich hinter Luther sammelten. Und als dann theologisch begründet wurde, warum man die so teuer bezahlte Kunst im Bildersturm von den Wänden reißen durfte, da rannten die Frustrierten los und zerstörten, was sie nicht mehr bezahlen wollten. Mir kommt das so verdächtig bekannt vor. Unsere Kunstwerke von heute sind eine weltoffene Politik, die Schutzsuchenden Unterkunft gewährt und der durch Agitation in den sozialen Netzwerken aufgehetzte Mob zündet eine dieser Unterkünfte nach der nächsten an. 3.500 Übergriffe auf Geflüchtete in Deutschland im Jahr 2016. Damals wetterte man gegen den Bau des Petersdoms. Unsere Kathedrale heute, die heißt Europa. Und wie damals ist sie Sinnbild der Verschwendung in den Augen der Abgehängten. Natürlich tobt der Mob nicht in Brüssel. Er tobte ja damals auch nicht in Rom. Er tobt wie immer in der Provinz und zerstört all dasjenige, dessen er bei sich zu Hause habhaft werden kann. Wohin das führt, Sie ahnen es schon. Es führt in die Spaltung einer Gesellschaft, die kurz davor noch völlig geordnet wirkte. Müssen wir nun die heutigen Populisten als die neuen Reformatoren betrachten? Ist unser Urteil über sie so harsch, weil wir an der bestehenden Ordnung hängen und die Zeichen der Zeit verpassen? Ja, in dem Sinne schon, dass sie die neuen Medienrealitäten besser verstehen. Ja, in dem Sinne auch, dass sie all die Techniken des Aufbrechens einer Gesellschaftsordnung anwenden, die vor 500 Jahren so eindrucksvoll erprobt wurden. Aber, Und das ist der entscheidende Unterschied zwischen einem reformatorischen Aufbruch und einem zerstörerischen Rechtspopulismus. Die Reformation will immer die Freiheit von Angst. Die Rechten schüren die Angst. Luther stand hier und gab den Worten, der Engel fürchtet euch nicht, eine neue Füllung. Er nahm den Menschen die Angst vor Gott und dem Fegefeuer. Er gab ihnen ein Leben in Freiheit, die Freiheit zu denken, die Freiheit zu glauben, die Freiheit zu sein. Diese Freiheit zu glauben, zu denken und zu sein, wird angegriffen von Islamfeinden und Gegnern einer liberalen Freiheitsordnung. Und deshalb stehe ich als junger, freiheitsliebender Mensch vor Ihnen und fordere Sie auf, machen Sie als Verteidiger unserer bestehenden Ordnung. Und das ist in diesem Fall eine Freiheitsordnung, also etwas Verteidigungswertes, anders als damals. Machen Sie nicht wie einst die Päpste in Rom und die Fürsten im Reich die genau gleichen Fehler. Der erste Fehler damals. Die protestantischen Reformatoren, die wussten, dass sie radikalisieren müssen. Sie erschufen herabwürdigende Karikaturen, sie beleidigten den Papst und seinen Klerus, wo sie nur konnten. Sie scheuten keinen groben Ausdruck gegen die Eliten, keine Vereinfachung war denen zu flach. Die katholischen Eliten taten es ebenso. Nur beleidigten sie nie Luther allein, sondern stets gleich das ganze Volk als Pöbel mit. Wenn aber die Eliten, die sowieso schon schwachen, auch noch demütigen und herabwürdigen, und sei es nur als eine Reaktion, dann löst das Aggression aus und treibt Menschen immer mehr und immer tiefer in den Widerstand. Ihr seid das Pack, war die wohl katholischste aller Reaktionen, und ich erinnere Sie ungern daran, dass die Katholiken damals verloren haben. Aber ich höre die Herabwürdigung nicht nur aus dem Kabinett. Ich höre sie auch aus Kunst und Kultur mit Herabwürdigungsliedern von Caroline Kebekus, wie dumm du bist. Ich lese sie in Spottkommentaren über Rechtschreibfehler von besorgten Bürgern oder im Kabarett im Hauptprogramm der ARD vorgetragen. Natürlich lachen wir alle. Wir lachen uns zu Tode. Der zweite Fehler, die protestantischen Reformatoren damals vermengten reale Missstände mit ihrer theologischen Position. Die katholischen Eliten reagierten aber stets nur auf die theologischen Provokationen, statt gesellschaftliche Missstände konsequent abzuschaffen. Unsere Bundespolitik reagiert mir ehrlich gesagt zu stark auf die Provokationen der Rechtspopulisten. Sie knickt mir vor allem von München aus viel zu sehr ein vor der ideologischen Position und ignoriert viel zu konsequent, dass es auch im seit Jahren andauernden Aufschwung eine viel zu große Masse an Menschen gibt, die nicht profitieren. In prekären Beschäftigungsverhältnissen und ohne Perspektive, das müssten wir ändern, statt uns täglich über bewusst gesetzte Skandale zu empören. Und der dritte Fehler, nicht zuletzt nutzen die protestantischen Reformatoren alle neuen Medien in aller Konsequenz. In den USA twittert sich ein Populist ins Weiße Haus, in Deutschland ist die radikalste Partei die mit den größten Reichweiten auf Facebook. Während Frau Käßmann noch auf evangelisch.de kommentiert, dass Facebook nichts Gutes sei, nutzen die anderen schon längst all diese Kanäle, um Menschen zu erreichen. Während die Grünen eine Selbstverpflichtung unterschreiben, keine Bots im Wahlkampf zu benutzen, haben die anderen sie schon. Unsere Ignoranz gegenüber sich ändernden Kommunikationsgewohnheiten gibt unserem Gegenüber erst die Chance, sich überhaupt durchzusetzen. Ich glaube, wir stehen heute in der Verantwortung, um der Freiheit willen eine Gegenreformation zu organisieren, sogar als Protestanten, eine Gegenreformation gegen Rechtspopulismus. Nicht, weil wir uns gegen die Reformation von vor 500 Jahren stellen, nein, sondern weil wir uns in ihrer Tradition gegen das Comeback der Angst stellen müssen. Ich kämpfe gegen die Kopie der Methoden der Reformation durch Rechtspopulisten, weil sie am Ende nur ein einziges Ziel haben, mehr Angst und weniger Freiheit. Mir ist aber Widerstand allein gegen einen rechten Aufbruch nicht genug. Empfinden wir nicht auch, ganz ehrlich, eine Entsolidarisierung in unserer Gesellschaft? Einen Zusammenbruch des Gemeinschaftsgedankens? Müssen wir nicht auch erschrecken, wenn Christian Wulffs großartige Selbstverständlichkeit, der Islam gehört zu Deutschland, eine Welle der Empörung hervorruft? Ich stelle mir ausgehend von meinem Anfang die Frage, ob wir uns darin genügen dürfen, gegen Reformatoren, gegen rechte Angstverbreitung zu sein. Reicht es aus, nur zu verteidigen? Oder sollten wir nicht doch selbst als echte Reformatoren uns gegen die Populisten stellen. Als Menschen, die radikal die bestehende Ordnung angreifen, um die bessere Ordnung mit noch mehr Freiheit zu erschaffen. Genau wie damals eine gemeinsam gesprochene Sprache aller im Reich unerreichbar schien, scheint uns das heute in Europa. Genau wie damals eine gesamtdeutsche Solidarität undenkbar schien, scheint uns heute ein gesamteuropäisches Solidarempfinden. Genau wie damals die bestehende Ordnung unausweichlich richtig erschien, erscheint uns heute der Nationalstaat unausweichlich. Vielleicht ist es an der Zeit, doch mutiger voranzugehen und nicht nur zu verteidigen, was wir schon erreicht haben, sondern das Neue zu schaffen, neuer Freiheit den Weg zu bahnen. Was bei Luther hieß, von der Freiheit eines Christenmenschen, muss bei uns doch heißen, von der Freiheit eines jeden Menschen. Und dabei muss unser Freiheitsbegriff bei weitem über den Freiheitsbegriff von Luther hinausgehen. Freiheit von Nationen und Grenzen, Freiheit von sozialer Benachteiligung und Ausbeutung, Freiheit vor prekärer Beschäftigung, Freiheit durch gerechten Lohn, Freiheit als kostenfreier Zugang zu Bildung und Freiheit in einem friedlichen europäischen Miteinander, Freiheit für sexuelle Identitäten bis hin zur gleichen Ehe für alle und ein Europa, das sich gegenseitig so stark macht, dass es nicht zur Bastion ausgebaut werden muss, an deren Mauern die Menschen ertrinken. Freiheit als Grundbegriff eines größeren Miteinanders statt vieler kleiner abgegrenzter Egoismen. Freiheit eines jeden Menschen. Freiheit heute wie damals die Freiheit von Angst. Und da kann ich nur sagen, es lebe Wittenberg und es lebe die Reformation. Vielen Dank.